Wir sind heute in Berlin, in Kreuzberg, genauer gesagt, in einem netten Café am Maybachufer. Es ist der 1. November, draußen ist ein bisschen kühl, aber sehr sonnig, insofern ein sehr schöner Tag in Berlin. Und mein Gast heute ist Caroline Elias.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Jetzt hat man vielleicht auch schon gehört, dass eine gute, erfahrene Stimme spricht. Caroline ist Dolmetscherin auf dem zweiten Bildungsweg, wie ich es gern sage, und eigentlich Hörfunkjournalistin. Darauf kommen wir gleich noch. Jetzt wollte ich erstmal die Frage stellen, du wohnst schon eine Weile in Berlin, glaube ich.
Ja.
Bist ja vielleicht auch als Dolmetscher Berlin bekannt oder als Dolmetscherin Berlin mit dem Blog, vielen Zuhörern vielleicht bekannt. Wohnst du schon lange in Berlin? Weil du kommst, glaube ich, nicht ursprünglich von hier, oder?
Nee, ich komme nicht ursprünglich von hier und ich fange ungern mit Besserwisserei an, aber ich muss mich kurz etwas besserwisserlich benennen.
Nur zu.
Wir sind hier im Norden Neuköllns. Also Kreuzberg ist auf der anderen
Seite. Klassischer Anfängerfehler.
Kein Drama. Solange wir nicht Kreuzköln sagen, was die Immobilienwirtschaft erfunden hat, um die Mieten hier zu verdoppeln und zu verdreifachen.
Ja. Kreuzköln.
Naja, Neukölln hatte immer den schlechten Neumund. Das ist so ein Arme-Leute-Bezirk und das ist es eigentlich immer noch. Nur, dass halt jetzt die Immobilienbranche reindrückt, weil Kreuzberg halt attraktiv geworden ist und deswegen hat man hier den Namen abfärben lassen.
Das ist so die Gentrifizierung, die...
Und jetzt kommen wir langsam zu den Zahlen und zur Antwort, seit 20 Jahren beobachten kann. Hm. Also mein Berlin-Anfang war ein wenig holprig. Ich habe also eine Zeit lang zwischen Paris und Berlin gelebt und bin tatsächlich auch viel gependelt. Hm. Und zwischen Studium und Mauerfall und ersten Berufsjahren war lange Zeit nicht so richtig klar, wo mein Zuhause ist. Und aus der Zeit ist mein Zuhause, wenn ich auf Reisen bin, auch eigentlich immer da, wo mein Kopfkissen gerade ist. Also ich reise mit eigenem Kopfkissen. Wir müssen ja
da gibt reisen. Es vermutlich andere Dolmetscher, die das genauso machen.
Ja. Genau, andere reisen auch mit eigenem Kopfhörer und eigenem Mikrofon und ich reise aber nur mit eigenem Kopfkissen. Und also so kann man ungefähr datieren, wann es mich hergespült hat. Also ich bin ziemlich früh nach Frankreich gegangen, weil ich von Deutschland die Nase voll hatte.
Ja.
Ich bin ein Ost-West-Kind, Mutter in Thüringen geboren, Vater stammt richtig mehrere Generationen lang aus Sachsen, aufgewachsen im Westen, weil mein Vater hat es in der DDR nicht mehr gehalten. Es war beruht auf Gegenseitigkeit, er hat zwischendurch noch im Knast gesessen und insofern gab es dann eine Phase des langen Fernbleibens unfreiwilliger Art und dann durfte er also wieder einreisen, weil es dann plötzlich ein Kind gab, das seine Großmutter noch nicht kannte, nämlich mich. Und so bin ich zum Reisekind eigentlich von klein auf geworden, zum Reisekader, hat man auf Deutsch.
So ist das im Osten,
gesagt.
Genau.
So ist das im Osten. Hm. Und genauso haben dann auch meine Berufsjahre zwischen Studienbeendung, mehr oder weniger Studienabschluss, erster Studienabschluss, einen berufsqualifizierenden Abschluss hatte ich relativ früh gemacht, nämlich ein Übersetzerdiplom an der Handelskammer in Paris und wollte da eigentlich nicht arbeiten, es war mehr so damit der erste Berufsabschluss sozusagen schon da ist.
Damit man was in der Tasche hat, so, oder?
Ja, und damit dann auch meine Mutter zufrieden ist und ich dann ab dann Narrenfreiheit genießen kann, was ich dann auch genossen habe viele Jahre. Und dann bin ich quasi in den Journalistenberuf reingerutscht, wo ich immer hin wollte. Also wenn die Mauer fällt und plötzlich werden Leute gesucht, die halt die DDR aus eigener Ansicht kennen und das Ganze auf Französisch rüberbringen können, also da hatte ich halt in dem Moment wirklich ziemlich viele Chancen und habe angefangen zu arbeiten von einem Tag auf den nächsten.
Wieso jetzt gerade Frankreich? Hast du einfach Französisch in der Schule gelernt und da gedacht, das ist ja interessant?
Ich fand Französisch vom ersten Schultag an toll, was sicher auch an Frau Förster gelegen hat, die ich hiermit herzlich grüßen möchte. Ich glaube, ich muss sie demnächst mal anrufen, meine erste Französischlehrerin.
Ihr seid noch in Kontakt?
Tolle Frau. Nein. Nee. Aber das wird sich ändern, glaube ich.
Okay.
Es gibt sie wohl noch.
Ja.
In Marburg an der Lahn, also hallo Frau Förster in Marburg an der Lahn. Herzlichen Gruß, ich rufe demnächst an. Französischlehrer sind einfach irrsinnig wichtige Personen. Und wir hatten leider eine Englischlehrerin, die im ersten Jahr die nicht so toll war, die auch menschlich nicht so toll war. Und es ist wichtig, dass Lehrer mit einer Persönlichkeit ankommen und auch für das stehen, was sie machen.
Total,
und eine gute Aussprache haben und sicher sind. Und auch da hatte ich leider auf meinem Schulweg etliche, die ich nicht so toll fand. Und als es dann dran ging, das Fach eventuell zu studieren, habe ich mich halt abschrecken lassen von meinen vielen deutschen Fremdsprachenlehrern, die halt nicht so toll waren. Und dazu kam dann, dass bei so einem Auswahlgespräch für ein Stipendium dann die Herrschaften dann sagten, naja, wenn sie unser Stipendium kriegen, dann können sie im dritten oder vierten Semester dann mal für ein oder zwei Semester nach Frankreich gehen. Und ansonsten wird bei uns auf Deutsch das unterrichtet. Und wenn sie Fremdsprachen lernen wollen, dann lernen sie doch Fremdsprachenkorrespondentin. Das fand ich indiskutabel.
Ja. Das war so die klassische Empfehlung, glaube ich, wenn man was mit Fremdsprachen machen wollte.
Ja, das fand ich also nicht gut. Also bin ich nach Frankreich gegangen. Zumal meine vorhin erwähnte väterliche Linie seit mehreren Generationen in Sachsen ansässig. Die hatten alle ein Faible für Frankreich. Das heißt, ich bin als Kind schon in den französischen Bücherschrank meiner Urgroßeltern, Urgroßväter, Ururgroßväter geraten, ja. Vorfahren und habe in den Büchern geblättert. Und,
das muss spannend gewesen sein, ja, wenn man es vielleicht nicht unbedingt versteht dann auch.
Ja, das ist das Paradox des Lesenlerners. Ja. Ich konnte lesen lernen und die deutschen Bücher waren alle in Fraktur. Das habe ich dann später auch gelernt. Dann gab es natürlich im Buch und Kunst, ne, entsprechenden Buchladen, natürlich viele, viele Bücher, von denen die einen oder anderen auch lesbar waren, aber manche dann halt doch sehr dogmatisch daherkamen zu DDR-Zeiten, sodass ich die dann zwar gekauft habe, aber dann irgendwie manchmal über Seite 20, 30 nicht hinwegkam.
Verständlich, ja.
Und dann gab es Bücher, die waren halt nicht in Fraktur und in einer komischen Sprache. Es war so, ich würde das jetzt gerne lesen. Und Comics waren irgendwie auch verpönt. Also man durfte ja auch keine westlichen Druckerzeichnisse im Gepäck haben. Ne? Ja. Sodass ich also dann halt Le Cépage du Vin im Grand Larousse Illustré von 1857 als mein Comicstrip entdeckt habe.
Okay. Also wieder. Das war so illustriertes Handbuch oder sowas?
Nein, das war das dicke, mehrbändige französische Wörterbuch. Ja. In Leder, fettem Schweinsleder mit Goldprägung und Goldschnitt eingebunden. Ja. Also perfektes Teil. Und dann immer mal wieder nach Textseiten kam so ein Knisterblatt wie im Fotoalbum, als Album, als man das Wort Album noch für ein auf Papier, genau, aber ein Papier eingebundenes Werk oder Stoff oder Leder eingebundenes Werk betrachtet hat, in das Fotos geklebt worden sind. Und da gab es so Trennblätter, so hauchdünne, gerne mit so Blumenmustern wie in alten Fotoalben. Ja. Und dieses Papier hat dann eine Seite, die in Vierfarbdruck gedruckt war, geschützt. Und das gab dann richtig so Comic-Strips mit Frauen, die dann halt mit nackten Füßen den Weinfass rumgestampft sind. Und vorher wurde die Weinrebe beschnitten und dann wurde gelesen und dann auf dem Fass die Gärung. Und also wunderbare Dinge.
Fast ein bisschen Klischee für Frankreich. Ne?
Das waren Klischees und es war auch Klischee für Frankreich. Und es hat mir hat wirklich so meine Fantasie angeregt und ich habe damit da meine Gedanken und Zimmerreisen mit veranstaltet, auf eine gewisse Art und Weise.
Und dann bist du nach Frankreich gegangen, direkt zum Studieren? Das war in Paris, oder?
Das war in Paris.
Ja, als Übersetzerin direkt, oder?
Nee, ich habe Lettres Modernes studiert. Also damals wollte ich im ersten Beruf, was ich im ersten Beruf ja auch war, Journalistin werden.
Und Lettres Modernes ist im Prinzip Philologie?
Ist oder französische Philologie,
genau. Ja, okay.
Und dann habe ich Lettres Modernes Appliqué gewählt. Das heißt, es ging dann, einerseits kam ich ein bisschen um die verschärfte Form des Lateins herum und andererseits hatten wir halt wirklich Textformen und Schreiben und aktive Unterrichte, die letztendlich auf den Journalismus gut vorbereitet haben.
Ja.
Und ich bin dann ab dem ersten Semester noch ein bisschen Vorbereitungskurse mitgenommen, die mir erlaubt haben, Sachen nachzuholen, die ich sonst in der Oberstufe gelernt hätte in Frankreich, die mir halt nicht so unbedingt alle geläufig waren. Und habe dann mich immer relativ schnell weiterentwickelt, um da anzuschließen mit den eigentlich nur französischen Mitstudentinnen und Studenten, hauptsächlich Studentinnen. Es gab, glaube ich, zwei Jungs in unserem Seminar.
Ja, und bist du dann von da direkt zum Radio oder wie war denn dann der Übergang eigentlich? Also war das direkt so eine Vorbereitung fürs Radio? War es dann nicht? War ja eher so ein klassisches Studium vermutlich, oder?
Das war eher relativ klassisch. Ja. Und so nach dem Motto, mein Jahr mit Victor Hugo und mein Jahr mit Marcel Proust.
Ja,
ich schwelge da heute noch drin und kann heute noch davon zehren und habe auch immer noch Literatur am Bett liegen und lese auch wieder.
Ja.
Ich wusste, dass ich zum Radio gehen wollte und ich wusste auch im Grunde schon wo. Und habe mich halt ganz klassisch beworben.
Ja.
Und bin, als ich dann mal in Berlin war, bei der Abteilung im Hörfunk vorbei und habe mir an der Tür desjenigen, der für Aus- und Fortbildung zuständig ist, geklopft. Und der meinte, er hätte keine Zeit, aber er müsse ein paar Sachen verteilen, so Ausbildungsinformationen, und ich könne gerne mitkommen. Und dann habe ich auf dem Weg, wie er da seinen Postboten gemacht hat, habe ich ihn angefangen zu interviewen, was er für eine Ausbildung hat, was er da macht, wie viele Volontäre sie hätten im Jahr, wie viele Praktikanten und so weiter. Und es war sehr lustig, weil irgendwann blieb der inmitten dieses wunderbaren Bruno-Taut-Gebäudes.
Das war hier in Berlin jetzt, ne?
Haus des Rundfunks.
Haus des Rundfunks.
Wunderbares Gebäude von 1932, die Nazis haben es dann, 31, die Nazis haben es sehr schnell übernommen, schon im Jahr 32.
Ja.
Blieb da plötzlich mitten im Lichtdruck des Bruno-Taut-Gebäudes stehen, schaute mich an und sagte, komisch, normalerweise stelle ich hier die Fragen. Und da wusste ich, ich habe das Praktikum sicher. Das war nicht so. Der rief, ich bin dann nach Paris gefahren und der rief dann irgendwie zwei Tage später an und sagte, uns ist jemand abgesprungen, möchten Sie nicht das Praktikum machen?
Ja.
Und so kam es, dass ich dann auch über diese Fortbildungsangebote des Senders, die normalerweise für die Solos waren, die bekam ich als Praktikantin dann auch plötzlich.
Ja.
Hatte dann einen guten Draht in die Ausbildungsabteilung. So kam es, dass ich dann eben noch weitere Fortbildungen gemacht habe und dann ein Jahr später, als die Mauer gefallen ist, mehr oder weniger fit war.
Ja, also wurde dann so das als Radiohandwerk ein bisschen gelernt hast. Ja. Aber in Frankreich wolltest du nicht bleiben, konntest du nicht bleiben?
Doch, ich habe dann auch aus Paris berichtet. Ich habe im Jahr 1989 war ich dann die offizielle Kulturkorrespondentin von Senderfreies Berlin, wie der Sender damals
hieß.
Und habe dann etliche Dinge gemacht und auch Sachen koordiniert und das hat großen Spaß gemacht. Aber der Senderfreies Berlin war halt ein Senderfreies West-Berlin, also recht provinziell. Und als die Mauer fiel, gab es etliche, die da echt überfordert waren, die nicht kapiert haben, was Sache ist. Und wo ich dann die Bitte bekam, ich möge doch bitte mal einen Radiobericht in den Sender tragen, was die Leute von ihrem Begrüßungsgeld, von ihren 100 Mark damals irgendwie gekauft haben. Als das dann an mich herangetragen wurde, habe ich gesagt, nee Leute, das könnt ihr mich wirklich nicht fragen, das bringe ich euch nicht als Geschichte, sorry, aber...
Ja, bisschen flach so.
Nee, also das geht nicht.
Obwohl da vielleicht interessante Geschichten dabei gewesen wären.
Ja, aber das...
Also meine Eltern haben sich damals ganz klassisch, glaube ich, so ein großes, kein Radio, aber so eine, wie das damals hieß, HiFi-Anlage gekauft, aber ja, vielleicht nicht so spannend.
Ich fand es... angesichts der langen Vergangenheit auch meiner eigenen Familie, letztendlich Ost-West, mein Vater ist halt ausgebürgert worden, mehr oder weniger, also hat auch im Knast noch gesessen und die ganze Reiserei, die ganze Durchwühlerei der Sachen an der Grenze und die Post, die immer mitgelesen worden ist. Also ich hatte echt keinen Bock, deswegen bin ich nach Frankreich zum Studium, ich hatte keinen Bock auf dieses Deutsch-Deutsch und hatte da einfach viel zu viele Hintergedanken, das konnte ich nicht machen, das war total und so bin ich dann letztendlich in den französischen Bereich reingerutscht, weil dann einfach die Franzosen häufiger anriefen und dann das französische Fernsehen hier in Antiportas war und man ihnen dann eben diese Tür, das Brandenburger Tor und andere gezeigt hat und entsprechende Hinweise und Interviewpartner ausgewählt.
Fandest du, dass das eine gute Vorbereitung war, so das Berichten aus Frankreich für ein deutsches Publikum?
Und andersrum auch,
Und andersrum natürlich auch für das Dolmetschen. Ja. Ich finde es ganz spannend, eigentlich gibt es ja relativ viele Parallelen zwischen dem Journalistenberuf und dem Dolmetscherberuf, finde ich, dass man so von allem ein bisschen was weiß, aber von nichts so richtig. Und dass man sich ja potenziell mit allem beschäftigt, außer man ist jetzt vielleicht irgendwie spezifisch Sportreporter oder macht nur Wirtschaft oder so, aber das ist ja eigentlich auch relativ selten geworden, glaube ich.
Und die Methoden der Vorbereitung auf jeden Fall.
Und die Vorbereitung, genau, oder Recherche in dem Fall, ja.
Und ich kenne viele Leute, die scheinen nicht mehr so intensiv unterrichtet zu werden, die kommen an und sind ziemlich hilflos, so mancher Nachwuchs.
In Sachen Vorbereitung oder Recherche,
die finden nicht. Also ich finde immer ganz schnell. Es sei denn, ich kriege wie letzte Woche, das war was Bergbaumäßiges, da bekam ich, also dann, den kennen wir auch seit vielen Jahren, das ist seit vielen Jahren dasselbe und teilweise dieselben Fotos.
Ja.
Also im Wattenmeer wird gebaut, wird Bergbau betrieben und das ist dann ein Foto.
Ja.
Und da kommt man dann auch nicht weiter.
Ja.
In der Recherche. Ja. Irgendwann, seit 8 Jahren sind die am Bauen oder am Planen oder seit 10 Jahren und... mitunter macht man sich dann Notizen beim Dolmetschen fürs Jahr danach. Das sind immer die netten Sachen. Als freie Dolmetscherin habe ich halt eine Reihe von regelmäßigen Kunden, auch im Team. Und sodass man dann hinzulernen kann, oder wir hinzulernen können. Aber es gibt viele Parallelen, in der Tat. Dolmetscher und Übersetzer, da konnte ich ganz gut rüberspringen aus dem einen Feld ins andere. Es entfällt der mühsame Teil, der nach dem Drehen oder nach den Auftonaufnahmen dann immer ansteht, nämlich das ganze Transkribieren. Ja. Und ich glaube, dass ich da ganz viel gelernt habe. Ich habe einfach, man muss transkribieren, um sich einen gebauten Beitrag eben zu bauen, einen gebauten Beitrag herzustellen.
Ja.
Und ich musste immer wissen, was kommt vorher, was kommt nachher, wie hat er das gesagt, hat das nachher nochmal gesagt, hat das nachher vielleicht besser gesagt. Das heißt, ich habe, glaube ich, mit dieser ganz intensiven Beschäftigung mit Texten, mit gesprochener Sprache, die ich dann wiederholt gehört habe, die ich dann nachher auch zum Teil rausgeschrieben habe und verbaut habe in einem Beitrag, da habe ich, glaube ich, ganz viel so Textstrukturen gelernt, die mir heute Dolmetschen einfach irrsinnig helfen. Also auch so rhetorische Sachen. Ne? Wie leitet so jemand was an?
Ja.
Wendungen. Wo kommt er hin? Wo will er hin mit dem Satz? Ganz häufig müssen wir ja antizipieren im Dolmetschen.
Ja.
Wissen nicht, wie der Satz zu Ende geht, aber ahnen es und haben dann so Strategien, das auseinanderzubauen, dass man halt sich nicht so 2 Kilometer Text merken muss, sondern vielleicht mal einen halben.
Ja.
So. Das habe ich, glaube ich, sehr stark beim Rundfunk gelernt.
Dann beim Konsekutiv kann man ja schon auch so ein bisschen umbauen, ne, und so Sachen auch weglassen, wie man es vielleicht beim Radioschnitt tendenziell auch machen würde. Das ist schon ganz spannend.
Das war eindeutig die Vorbereitung. Ich habe auch konsekutiv angefangen, also ich habe jahrelang dann konsekutiv gemacht.
Aber das war alles noch im Radiokontext, also oder das eigentlich war, im Zusammenhang mit deinem Radioberuf? Oder?
Nein, das war teilweise auch in Paris. Ich war ja dann halb in Paris, halb in Berlin, habe in Berlin Beiträge gebaut, habe in Paris Beiträge aufgenommen, bin dann aber auch, wie kam denn das? Ach so, ich muss bei irgendwelchen Diskussionen im Goethe-Institut die Klappe aufgerissen haben. Das sieht mir ähnlich. Und dann habe ich zu schnell gesprochen, was mir leider auch ähnlich sieht, sodass die...
Das Problem kenne ich, ja.
Die so Dolmetscherin auf der Bühne ein bisschen irritiert war und sagte, dann könnten Sie vielleicht die Frage nochmal in der anderen Sprache wiederholen, weil die hatte mich, glaube ich, bei einer anderen Veranstaltung schon mal Französisch sprechen hören. Und dann habe ich mich selbst übersetzt und habe meine Frage auf Französisch nochmal gestellt. Aha. Und ab dann habe ich meine Fragen immer zweisprachig gestellt. Mhm. Und irgendwann ist im Goethe-Institut eine Dolmetscherin ausgefallen. Gruß ans Goethe-Institut in Paris. Und dann haben die mich halt engagiert. Für das Frauenfilmfestival war das, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich halt mit, weiß ich nicht, 22 oder so das erste Mal auf dem Podium gesessen und konsekutiv gedolmetscht. Mhm. Und ab da kam das Literaturhaus in Paris und dann kam Centre Beauvoir, also Centre-Georges Pompidou, Beaubourg, Kulturinstitut. Und dann kamen halt immer mehr Leute und dann zog das so seine Kreise. Hm. Sodass ich eigentlich, bevor ich dann das noch studiert habe, schon ziemlich viel Konsekutiv gemacht habe. Also ich war eigentlich im Grunde schon Dolmetscherin. Habe auch immer notiert gehabt, immer schon Notizen gemacht, aber natürlich nicht in der Notizentechnik, sondern...
Hast du Steno gemacht? Hast du das noch gelernt?
Nee. Ich habe meine, mache ich heute noch, ich schreibe mir halt die entsprechenden Begriffe auf und ich weiß, wo Subjekt, Prädikat, Objekt, ich habe so die Struktur meistens halte ich einigermaßen ein und mache einen Strich und streich durch, das hatte ich mir abgeguckt von irgendjemandem, wenn das Neues anfängt, wenn das andere vorbei ist oder abgefrühstückt ist. Ich schreibe wahrscheinlich viel mehr als alle anderen und ich schreibe auch dann Zitate im Original, wenn ich mir die Zeit lassen möchte, sie zu übersetzen. Hm. Manchmal sage ich sie auf Französisch auch nochmal, weil manche Leute können ja Französisch, dann wissen die, okay, das war das Zitat. Und ich habe dann noch, das hat mich auch noch mit da reingebracht, ich habe fürs DFJW, also auch schon als Schülerin, viel gemacht.
Deutsch-Französisches Jugendwerk.
Deutsch-Französisches Jugendwerk oder Ouvrage, Office Francois-Allemand pour la Jeunesse. Und da habe ich viel als Teamerin gearbeitet und landete dann zwangsläufig bei einem Gruppendolmetscherkurs.
Ja.
Und habe dann da 5 Tage das Dolmetschen geübt mit Dozenten aus Mons, die auch in Brüssel gedolmetscht haben.
Ja, vom Dolmetschinstitut in Mons.
Genau.
Ja. Die gibt es schon eine Weile, glaube ich, diese Gruppendolmetscherkurse. Ich bin da auch mal drüber gestolpert, meine ich. Hm. Aber es hat natürlich ein bisschen eine andere Ausrichtung, ne, oder einen anderen Zweck, der dort verfolgt wird. Oder was wird, das ist schon relativ...
Konsek, Gruppe. Ja. Wie funktioniert eine Gruppe? Also ein bisschen was ist so Pädagogik und Gruppendynamik, aber das machen wir ein halber Tag. Und dann 4,5 Tage... schon, wie man aufschreibt, auch dieser berühmte Satz von Uschi Bös, glaube ich, heißt sie, oder Boes, weiß ich nicht, kam irgendwie, sind nach Lateinamerika emigriert als Kind und kam dann zurück. Und sie sagte dann immer, du schreibst den letzten Gedanken noch auf und wenn du dein Publikum warten lässt, schreib es auf. Das sind so Sätze, die mache ich bis heute. Also,
das ist auch gut, ja.
Da gab es einfach, es gab so ein paar Texte, ein paar Sätze, viele Informationen, die waren wirklich grundlegend. Mhm. Und wir sind dann, das war in Nürnberg, wir sind dann also aufs Reichsparteitagsgelände und wir sind ins Spielzeugmuseum und sonst wo und haben dann reihum gedolmetscht. Und es wurde dann von 2 Dolmetschprofs, es gab noch einen Mann, der dabei war, der auch in Mons war, im Wechsel kommentiert, korrigiert, mit Verbesserungsempfehlungen versehen. Also das war schon ganz kompakt und zentral das, worum es ging. Und ich hatte halt mit Sprache nicht mehr keinerlei Probleme mehr. Manche haben noch mit der Sprache gekämpft damals und habe halt mir das abgeguckt in der Kürze der Zeit, was ich dann für die Literaturhäuser und so gut verwenden konnte.
Ja. Und hast du dann irgendwie gedacht, das muss ich jetzt nochmal richtig studieren? Oder?
Nee. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ja. Als Schülerin mit 14, ich habe meinen 15. Geburtstag in Frankreich ganz allein gefeiert, da war ich, weil mein Französisch zwischendurch als schlecht galt. Wir sind umgezogen aus Hessen, wo wir Sprache sprechend gelernt haben, nach Baden-Württemberg, wo Sprache wie eine tote Sprache unterrichtet wird. Also jegliche Fremdsprache, auch lebende Sprachen werden wie Latein unterrichtet. Und plötzlich hatte ich halt im Französischen eine 6+, so 6 mit Hoffnung. Und deswegen habe ich dann also Feriensprachkurse und solche Späße gemacht. Und da habe ich jeden Morgen die Bäckerei als Sprachlabor benutzt. Ich habe nämlich jeden Morgen was anderes gekauft und habe die immer wiederholen lassen, wie heißt es? Und dann können Sie bitte wiederholen, bis ich es richtig ausgesprochen habe. Und da habe ich einmal beim Rausgehen gehört, dass jemand gefragt hat, war denn unsere kleine Dolmetscherin heute schon da? Und dann, ja, so wie c'est qui dann partir? So nach dem Motto, ja, sie ist gerade raus. Notre petite à Dachbrett. Und das Wort à Dachbrett war mir mit 15, zweites, drittes Lernjahr Französisch, völlig unbekannt, aber ich habe es situativ verstanden. Irgendwie habe ich kapiert, das ist es. Und hatte einen Moment lang das Gefühl, das könnte ein Beruf für mich sein. So 15. Und dann hatte ich es vergessen. Bis ich irgendwann gedacht habe, ich muss was für mein Deutsch tun und für mein Französisch auch. Dann war ich ein paar Jahre in Deutschland und hatte das Gefühl, dass ich weiß nicht, mit 19, 20 ist der Spracherwerb in der Muttersprache noch nicht so ganz abgeschlossen, würde ich mal so sagen. Wenn man ein hohes Level ansteuert. Und da war ich halt stecken geblieben. Und dann bin ich an die Uni, nachdem ich also 2 Jahre als Redakteurin im Fernsehen gearbeitet hatte und halt diese freiberufliche Arbeit für die Franzosen ziemlich zielgerichtet zu einer festen, freien Mitarbeit in den Sender gebracht. Das war ja knapp 2 Jahre. Und merkte aber, dass ich alles immer gegenlesen musste. Ich brauchte einen Korrektor, also ich war ohne Korrektor gar nicht richtig fähig. So Sendeankündigungen schreiben und so.
Für Deutsch jetzt?
Fürs Deutsch.
Ja.
Da habe ich halt gemerkt, ups, da ist meine Muttersprache, okay, logisch, ich will woanders hin, als ich jetzt bin und gehe ich nochmal in die Uni. Und hatte mir so überlegt, halbtags an die FU irgendwelche Seminare zu belegen und die haben mich an die Humboldt, an die interkulturelle Fachkommunikation weiterverwiesen und da saß ich dann plötzlich in der Dolmetscherkabine und hatte niemanden vor mir mit Fragezeichen in den Augen und habe schwer überlegt, ob ich das jetzt übersetzen soll. Und irgendwelche afrikanischen Reden vom Tonband fand ich überhaupt nicht toll.
Ja.
Abgenudelt wie sonst was, war relativ kurz nach der Wende. Und dann habe ich mich entschieden, das doch nochmal zusammenzufassen und bin damit reingerutscht.
Das war so eine Art Aufnahmetest?
Das war eine Art Aufnahmetest.
Die gibt es, glaube ich, inzwischen nicht mehr, die Dolmetschausbildung. Ne?
Ja. So wurde ich zur Dolmetscherin und dann habe ich auch noch jahrelang in der Filmproduktion weitergearbeitet.
Also wie lange ging denn das Studium noch?
Ich habe dann 2,5 Jahre, 3 Jahre habe ich da noch mit der halben Präsenz ungefähr mich noch aufgehalten. Und da mein Englisch halt jetzt nicht so wahnsinnig entwickelt war damals, habe ich dann auch kein Diplom gemacht, sondern habe das nur als Aufbau genutzt für mich.
Achso, da hättest du dann so einen Zweisprachen haben müssen, ne? Wahrscheinlich.
Ich hätte noch Englisch haben müssen in dem Moment. Auf einem sehr hohen Niveau. Das hatte ich halt damals noch nicht. Da bin ich jetzt ziemlich intensiv dran nachzuholen. Aber ich hatte ja immer noch nicht die Absicht, Dolmetscherin zu werden.
Immer noch nicht.
Nee. Ich fand das ganz lustig.
Ja.
Aber irgendwie rief dann auch irgendwann mal einer derjenigen an, die ich als Journalistin in Ostberlin entdeckt hatte, kurz nach der Wende, die perfekt Französisch sprechen. Ja. Ein Philosoph, der dann auch im Nebenberuf Dolmetscher ist, Vincent von Koblewski, dem war eine Dolmetscherin ausgefallen. Dann habe ich also meine ersten Einsätze als dritte Dolmetscherin bei hochkomplizierten sozialwissenschaftlichen Terminen gemacht. Und es war also ein Sprung ins kalte Wasser, wo ich nur dachte, eigentlich gefällt mir das so nicht, weil halt auch nicht genug Vorbereitungszeit. Der hat halt gemerkt, ich bin ziemlich kühn und kann halt irgendwie reden und habe ich dann einigermaßen durchstanden, aber auch das Geld hat mich noch nicht gelockt. Also ich war da immer noch nicht entschieden, dass das mal was werden würde. Und dann habe ich beide Sprachen erstmal sacken lassen. Dann habe ich noch viele Jahre in Filmproduktionen gearbeitet. Ich war 7 Jahre lang Marketingmanager des Bundesdeutschen Größten Filmverbandes, bin international gereist auf Messen und Märkte, habe da alle möglichen Sprachen gesprochen, auch die ich nicht kann, wenn es nötig war. Also meine passiven Sprachen, sage ich damit. Und,
so einfach mal am Set oder für die...
Das waren jetzt mehr Verkauf von oder Filmen, Lizenzverkäufe, Lizenz. Und dann habe ich Sachen vorverhandelt und unterschrieben wurde es dann später von anderen Leuten, aber schon mal Interesse abklären.
Also mehr Vertrieb sozusagen. Oder
Vertrieb, Marketing, oder Verleih, Vertrieb. Ja. Genau. Und habe da halt viele Jahre gesprochen und gemerkt, das kann ich jetzt irgendwie recht zuverlässig. Mein Englisch ist auch dann einigermaßen zurückgekommen. War auch zwischendurch dann anderthalb Jahre am Stück, nicht am Stück, mit Unterbrechung in den USA und habe halt immer wieder dann eine oder zwei Arte Filmproduktionen betreut und begleitet und hatte dann wieder Geld für andere intellektuelle Aventuren. So muss man es bezeichnen. Also ich habe eigentlich immer Geld verdient, um weiter zu studieren und das ist ja das, was ich, wie ich den Dolmetscherberuf definiere. Also wir werden bezahlt dafür, dass wir weiterlernen. Und irgendwann, das
ist eine gute Definition.
Irgendwann war ich Dolmetscherin. Irgendwann riefen die Leute dann nur noch fürs Dolmetschen an und nicht mehr fürs Management.
Und dann hast du dich...
Das Moment.
Da hast du gesagt, jetzt mache ich mich freiberuflich.
Genau. Vor 10 Jahren. Jetzt bin ich hauptberuflich Dolmetscherin und habe den Blog ein bisschen später angefangen, aber mir meine ersten Visitenkarten eigentlich erst vor einem Jahr drucken lassen habe, aber ja, weil ich immer noch dachte, der Filmkram muss irgendwie noch mit drauf.
Ja.
Aber im Abspann stand dann schon, im Mail-Postversand, Abspann stand dann schon Dolmetscherin. Also das ging, ja, ging dann gut los.
Aber du hast ja dann auch viel in der Filmbranche noch gearbeitet, ne? Auch als du dann sozusagen hauptberuflich Dolmetscherin.
Das kommt warst, auch jetzt ja manchmal noch. Also bei wirklich diffizilen Geschichten kriege ich noch Anfragen. Wobei mich ist immer erzürnt, wie die Honorare sich entwickelt haben. Ja. Also das finde ich einfach eine bodenlose Unverschämtheit.
Ich meine, die Filmbranche ist ja jetzt auch nicht unbedingt bekannt für hohe Honorare. Also vielleicht für die Filmstars schon oder für die großen Regisseure oder so. Aber alles, was so das ganze Ding am Laufen hält, ist ja, glaube ich, auch eher so ein bisschen Ausbeutung.
Wenn man einen Namen hat und wenn man gebraucht wird als Dolmetscherin, kann man auch gute Honorare erzielen. Hm. Also das habe ich auch erlebt. Aber ich habe eben erlebt, dass es dann Drehs mit Maske für irgendwelche Promis gegeben hat und einem extra Fahrer für diesen Promi, der natürlich überhaupt nicht mit ihm zusammengefahren ist. Und man mir dann quasi das Honorar der Maske geben wollte, das geht halt nicht. Also ich sage den Leuten immer, guck mal, was die Kamera kriegt im Spielfilm, nicht die Fernsehkamera, die haben sie in den letzten Jahren auch extrem runtergedrückt.
Ja.
Also um mal Zahlen zu nennen, ich finde, das gehört auch hierher. Als Rechercheurin und Untertitlerin und Interviewerin und mitunter auch als Repariererin und als Retterin von Beiträgen. Ich habe auch ganze Fernsehdokumentationen teilweise alleine fertig gemacht, hatte den Beruf, die Feuerwehrfrau zu sein.
Mhm.
Wenn in einem Falle mal eine Regisseurin sich mit Nervenzusammenbruch ins Krankenhaus verabschiedet hat und der Sendetermin gedroht hat,
ja,
habe ich also auch Sachen alleine fertig gemacht und lief dann unter Regieassistenz, was mich sehr geärgert hat.
Weil es eigentlich mehr war, ne?
Die hatte Teil der Vorrecherche gemacht und den Hauptrecherche habe ich gemacht und die ganzen Beziehungen zu den Interviewpartnern und sagen, wer und wer nicht und was ist zu komplex und was reitet uns in irgendwelche Nebengleise narratorisch rein und oder wo kommen wir auf Nebengleise, besser gesagt, das Bild hinkt. Und bis hin zu den Untertiteln war alles meins. Ne? Also das war eigentlich meine erste Regie. Aber da bekam ich dann knapp 130 Mark am Tag ungefähr, umgerechnet 135 Mark, glaube ich, waren es am Tag oder sowas. Was deutlich weniger war als das, was ich als Redakteurin vorher verdient hatte. Da war ich bei einer Fixung von 450, glaube ich. Und wenn man also heute Sachen angeboten bekommt, dann sind es 100 Euro, 150 Euro. Von der Kaufkraft her dürfte das ziemlich ähnlich sein.
Vermutlich, ja.
Ja. Ja. Maximal, vielleicht bekomme ich maximal 200. Also, das ist 200 Mark maximal. Und heute sind es 100 Euro, 150 Euro maximal. Ja.
Und du machst aber auch sozusagen verwandte, also machst du Untertitelung auch?
Habe ich viele Jahre gemacht.
Und Drehbuchübersetzung?
Für Festivals, da wurden die Preise auch gesenkt. Man sagt ja, Preise sinken. Tun sie nicht, sinken tut ein Wasserstand, das ist ein natürlicher Vorgang,
sie werden gesenkt,
um den Leuten klarzumachen, was für ein absurdes Bild es ist.
Mhm.
Also die Untertitelhonorare sind wegen extrem gestiegener Nachfrage, auch das entspricht nicht den Gesetzen des Marktes, so wie wir es mal irgendwann in der Uni gelernt haben, total verfallen worden auf irgendwas wie ein Zehntel bis ein Zwanzigstel dessen, was man früher bekommen hat.
Mhm.
Da bin ich dann, also das habe ich in den 90ern gemacht für Kino, das waren dann meine vielen Jahre im Kino.
Ja.
Ich bin ähnlich, wie ich zum Dolmetschen gekommen bin, ich bin auch zum Dolmetschen im Kino so gekommen. Also ich habe angefangen beim Arsenal vor inzwischen 20 Jahren, weil ich in einer Nachmittagsveranstaltung war mit Studenten, französischer Film, wo ich dann bei Stummfilmen immer sehe, dass die richtigen Texte sprechen oder wenn sie falsche Texte sprechen. Und dann hatten sie halt einen falschen Film geliefert bekommen mit Schrifttafeln, die halt französisch waren. Und der Prof hat sich entschuldigt und meinte, man könne ja versuchen, gemeinsam das zu entziffern. Und dann haben die da also etwas gerätselt und es ging so glatt daneben, dass ich dann in die Dunkelheit als Nicht-Angehörige dieses Hochschulseminars gesagt habe, Leute, wenn ihr wollt, kann ich euch helfen. Und habe dann vom Blatt weg, also von der Tafel des Stummfilms weg, den Film gedolmetscht. Und als ich das Kino verlassen wollte, rannte mir die Kassiererin hinterher. Und die ist die Tochter der Gründer des Forums, internationalen Forums des jungen Films, der Berlinale. Also Milena Gregor stand an der Kasse.
Ja.
Milena Gregor hatte wohl gefragt, wie lief das mit dem Film? Und dann hat man gesagt, sie da gerade raus ist.
Die da.
Hat so. Und daraufhin wurde mir meine Adresse abgefragt und da habe ich Filme simultan eingesprochen, eben dann auch bis zur Berlinale. Und,
simultan eingesprochen heißt aufgenommen, oder?
Simultan einsprechen gilt für Filme, die zwar vielleicht frische Untertitel in jetzt einer Fremdsprache haben, aber noch nicht in der zweiten, die möglicherweise am Tag vorher ausgespielt worden sind, auf dem Wettbewerb, im Wettbewerb auf dem Festival laufen und wozu es dann vielleicht eine vorläufige Untertitel auf Englisch gibt oder eine Dialogliste, wenn man Glück hat, ein Drehbuch und dann wird dann simultan verdolmetscht.
Ich habe das einmal gemacht, das war super anstrengend, das war glaube ich im Studium, ich weiß aber nicht mehr, ob wir quasi von den Untertiteln vom Blatt gedolmetscht haben oder direkt
man spricht alle Figuren und man spricht alleine alle den ganzen Film hindurch.
Ja.
Und die Erschwernis ist heutzutage nicht mehr nötig. Also man könnte den Leuten ohne weiteres mit einem Code nach Hause eine Rohschnittfassung an den Rechner liefern und dann noch das Drehbuch. Das erfordert ein bisschen mehr Management. Dann kann ich vor allem zuordnen.
Also mit Code meinst du den Timecode?
Wenn ich eine Untertitelliste habe, habe ich einen Timecode. Hm. Da kann ich ablesen, wann wird es knapp im Gespräch. Im Dialog. So, da muss ich aufpassen, da muss ich kürzen, weil das ist eigentlich zu wenig, um es zu sprechen. Mhm. Zumal es sind dann englische Untertitel für einen deutschen Film, den ich auf Französisch spreche, zum Beispiel. Also es ist dann auch noch ein Dreieck. Und eine Dialogliste, da stehen nur die Dialoge, aber es wird nicht zugeordnet zu den Personen, da fehlt der Timecode.
Ja.
Und beim Drehbuch habe ich halt die Gesamtheit der Texte. Und eigentlich bräuchte man Untertitelliste plus Drehbuch.
Ja.
Alles dazwischen ist Kacke, weil ich weiß ja nicht, ist das vielleicht irgendein Witz, der sich über mehrere Szenen hin angebahnt hat, der jetzt hier aufgelöst wird?
Ja.
Oder ist es doppeldeutig gemeint? Oder wer spricht hier? Mhm. Was ist gemeint? Ist das jetzt ein vorläufiger Untertitel, der quasi den Sinn wiedergibt oder gibt auch wirklich das Sprachniveau wieder? Also alles, was man in dieser Art von Gymnastik macht, bleibt im Ungefähren und die Berlinale war leider bis heute da nicht so organisiert, dass es den Interessen der Dolmetscher wirklich entspricht, muss ich jetzt mal leider sagen.
Mhm. Ja. Und damit ja dann eigentlich auch den Zuschauern zugutekommt.
Das wäre die Folge, ja.
Ja.
Es ist also so organisiert, dass es vom Ablauf her optimal ist.
Mhm.
Für die Veranstaltung.
Ja.
Das war jetzt sehr böse. Das ist gemein. Ich rede manchmal zu direkt. Aber
wir können auch schneiden.
Nein, das muss man nicht rausschneiden, weil es sind Sachen, die sage ich seit 20 Jahren und das ist einfach sehr traurig. Ja.
Ja, vor allem, wenn man dann ja sieht, was ja auch bei anderen Match-Einsätzen passiert, wofür die Kunden oder Auftraggeber sonst noch Geld ausgeben und wie viel. So, das klassische Beispiel ist ja immer das Catering, wofür dann irgendwie besonders viel ausgegeben wird oder die Location oder so, die sicher auch wichtig ist, aber unter Umständen
zum Beispiel
nicht so wichtig wie das Verstehen.
Ja, oder neulich sollte ich irgendwie ein Thesenpapier bekommen von einem Redner. Am Wochenende vor der Veranstaltung, die Montagabend war, 19 Uhr. Und ich bekomme nach dem fünften Nachfragen am Montag um 10 Uhr morgens ein 58-seitiges Manuskript mit 60 Zeilen pro Seite. Also ein Buch.
Ja.
Die hatten ein Umbruch gerade gemacht, also ein Buchmanuskript. Das ist dann nicht so ganz zielführend.
Nee, gar nicht.
Oder man sitzt wie letzte Woche in einer Veranstaltung und wir haben dann also die Damenkarte bekommen als PowerPoint-Präsentation.
Die Damenkarte.
Weißt du, was eine Damenkarte ist?
Nee.
In ganz eleganten Restaurants, also Stofftischdecken, Stoffservietten, Messerbänkchen, die Kategorie.
Echtes Silberbesteck.
Ja, die Kategorie. Da gibt es die Karte für den Herrn und es gibt die Damenkarte, da sind keine Zahlen drin.
Sehr diskret, ja.
Genau. Und so diskret ist dann auch die Damenkarte in Form von PowerPoint-Präsentation. Sprich, wir sitzen also am hintersten möglichen Ende des Konferenzraumes, haben leider kein Opernglas dabei, weil man uns eigentlich hieß es, wir haben eine Personenführungsanlage und sitzen mit im Raum und da kannst du dich ja relativ dann nah vorne an die Sache dran setzen. Und so, es war ein halber Tag, der Rest waren Werksbegehungen und Außentermine. Also ohne Opernglas im hintersten Eck und dann vernuschelt einer seine Zahlen und irgendwelche Relationen und erklärt und was weiß ich nicht. Und ich konnte die ganze Zeit sagen, die Dolmetscherin kann die Zahlen leider nicht lesen.
Ja.
Und nachher bekam ich dann eine Bemerkung, ich hätte doch vorher die PowerPoint bekommen. Da konnte ich nur leider antworten, sorry, es war die Damenkarte.
Ja.
Also ich wusste
das habe ich aber auch schon gehört, dass dann, wenn das so eine Unternehmens-PowerPoint ist, ne, dass dann die konkreten Zahlen nicht drin sind, was weiß ich, Bilanzzahlen oder sowas, aus Gründen der Vertraulichkeit.
Es reicht uns doch, ein Paper zu unterschreiben und gut ist. Ja. Also ich weiß nicht, wo die Probleme sind, zumal wenn man dann auch teilweise sich seit Jahren kennt. Das ist jetzt eine Firma, für die wir seit 5 Jahren tätig sind und das ist einfach nicht schön. Hm.
Vielleicht können wir noch kurz über Vorbereitung sprechen, aber das vorhin schon davon hatten. Gerne. Hast du so, Patentrezept klingt ein bisschen abwertend, aber hast du so bestimmte Strategien, die sich eigentlich immer ganz gut anwenden lassen oder so eine bestimmte Vorgehensweise, die du hast? Also vorausgesetzt, man kriegt rechtzeitig was Brauchbares und nicht am selben Tag irgendwie so ein Riesenbuch.
Naja, in der Regel hast du ja eine Art Ankündigungstext, mit dem wir schon mal arbeiten.
Zumindest und dann, einen Titel oder eine Website oder sowas.
Ich lerne so, wie ich es in der Schule gelernt habe. Mhm. Also ich nehme erstmal den gröbstmöglichen Text und schnapp mir den und gucke mir den genau an und gucke, ob ich das alles verstehe und wo die Begriffe mich hinführen. Und fange an, über die Begriffe zu recherchieren und dann über die Leute. Und wenn ich mit denen in Kontakt kommen darf, das ist das Übel der Agenturen, für die ich so gut wie nie arbeite, dass sie einen Kontakt immer nicht herstellen. Die Mittelsmänner ist das Riesenthema in unserem Beruf. Die Mittelsmänner killen übrigens unseren Beruf, dazu gleich später. Mhm. Und wenn dann irgendwann ein Text kommt, dann traube ich mich richtig rein in die Materie und suche dann, finde im Internet, ich finde auch teilweise Sachen noch in irgendwelchen Intranets, also so weit bin ich inzwischen in Recherche einigermaßen geübt und dann schaue ich in meinem Tonarchiv, also ich bin radikal, auch als ehemalige Rundfunkmitarbeiterin, der Meinung, dass die Sender 100% der Herstellungskosten zahlen sollen für das, was da entsteht, damit die Archive auch 100% stehen bleiben im Netz. Mhm. Das meiste verschwindet ja nach ein paar Wochen aus den jeweiligen Mediatheken und Netzen. Und bei France Culture kann man die Sachen nur innerhalb eines Jahres runterladen.
Ja.
Das heißt, ich podcaste immer sehr viel und habe also mindestens 1 Terabyte schon voller verschiedenster Hörfunksendungen.
Als Archiv dann, ja.
Das als Archiv. Eine gute Idee. Und vieles ist dann schon getaggt von den Sendern aus. Mhm. Manche machen es dann nicht so stark. Dann versuche ich, wenn ich die Sachen abhöre, noch das zu taggen. Und dann suche ich nach den Begriffen und wenn es jetzt zum Beispiel eine Sendung ist, die 2 Stunden dauert und da ist ein Gast drin, der 30 Minuten lang spannend ist, dann schneide ich dann auch die 30 Minuten raus. Das habe ich als Radiojournalistin ja alles noch drauf. Und das kommt dann in die Mappe dessen, was dann die Kolleginnen sich runterladen können an Vorbereitungsmaterial. Und ich habe Kolleginnen, die sagen, ich wäre die Einzige, die sowas machte. Und manche fahren morgens mit ihren Kindern in die Schule und sind hellauf begeistert, dass sie dann auf der Rückfahrt in Ruhe eine Radiosendung exakt zum Thema hören können, was sie 2 Tage später
schon vorbereitet. Ja.
Genau, da bin ich dann, da liefere ich dann quasi mundgerecht oder ohrengerecht die Vorbereitung.
Also wenn du organisiert bist, dann machst du quasi so ein Dossier und schickst das dann über was weiß ich, Dropbox oder so. Oder wenn du involviert bist.
Auch wenn ich es nicht organisiere, weil ich mache das für mich und das wäre Quatsch, das für die Kolleginnen und Kollegen nicht zu machen. Also
ja, ich reiche genau
immer alles weiter, was ich habe. Es ist ja für uns alle ein Vorteil. Ich versuche auch noch, wenn ich was in Deutsch habe, also auf Deutsch habe und die Kollegen Italienisch oder was weiß ich nicht, versuche ich auch zu erreichen, wenn ich da Kontakte habe. Also ich versuche es möglichst offen zu machen. Und dann lernen halt, also ich drucke dann auch aus oder ich habe sehr viele Zeitungsartikel, ich kaufe auch regelmäßig und habe auch einige abonniert, meine Zeitungen und unterstreiche auch und es kommt dann ganz klassisch aufs Papier, in den Ordner, Themenordner, zu denen ich dann die Materialien und die Vokabellisten vom Mal davor reintue. Und in der Regel, das, was halt hirngerechtes Lernen ist, man fängt an mit dem, was man kann. Und ich hole mir erst das alte Material raus. Man freut sich immer, wenn man Bekannte sieht. Das gilt für Menschen, das gilt auch für Wörter.
Ja,
also der Körper, vor allem
Fachbegriffe.
Der Körper schüttet dann lauter wunderbare Serotonine aus und sagt, hallo, kennen wir, super, toll, Freunde. Und da baue ich dann auf und erweitere dann auch meine Lexik ausgehend von dem, was ich schon habe und ziehe dann meine Kreise. Und wenn ich mich dann prüfen will, dann male ich meine Mindmap. Also ich habe auch eine Tafel im Büro, meine Mindmap beispielsweise.
Aber das habe ich ja mal probiert und irgendwie, ich bin eigentlich ein sehr visueller Typ, aber für mich funktioniert das nicht so richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, du hast eine richtige Tafel oder so ein...
Ich habe eine Art so ein Whiteboard, eine Tafel und da meine ich halt alles drauf. Und
da kann man dann natürlich richtig sich ausbreiten.
Und wenn es Themen sind, die ich häufiger habe, dann kommt es direkt auf Papier, auf so Flipchart-Papier. Dann kann ich zusammenrollen und ich habe eine große Rolle mit lauter Bögen von verschiedensten Bereichen.
Ja.
Oder das entsteht teilweise auch im Dolmetschen. Wir haben einiges an dem Bereich Design und Autos gedolmetscht und ich habe also dann irgendwann angefangen, Auto zu malen, um die Begriffe zu üben. Und das, was ich dann zum Lernen genutzt habe, habe ich dann beim Job dabei gehabt und habe es halt immer mehr noch ergänzt. Und das ist also ein aus Worten gemaltes Auto.
Ja.
Und das ist fast konkrete Poesie geworden. Also ja, das macht Spaß.
Ja.
Solche Geschichten. Ja, und dann gibt es immer noch, dass ich mir meine eigenen Zusammenfassungen schreibe. Wenn ich, um wirklich zu testen, ob ich das Thema verstanden habe, dann schreibe ich mir mitunter noch eigene Zusammenfassungen. Also ich gehöre zu den Dolmetschern, die wirklich wissen wollen, was sie tun. Ich gehöre nicht zu den Dolmetschern, die sagen, es sind deine Vokabeln, die ich austauschen muss. Da fehlt mir irgendwie die Hinterbandkontrolle, um beim Rundfunk noch zu sein. Da kann ich nicht genau einschätzen, ob das, was ich da mache, auch wirklich gut ist.
Ja.
Also das möchte ich dann schon können.
Schreibst du die Zusammenfassung dann, bevor es losgeht, oder
ja,
nach
alles,
dem Einsatz?
Alles vorher.
Alles vorher. Okay.
Nach dem Einsatz habe ich auch mitunter noch Zusammenfassung.
Ja.
Also ich bereite.
Das ist natürlich dann gut, wenn du das nächste Mal für denselben Kunden arbeitest, kannst du ja mit der Zusammenfassung.
Ich bereite genauso nach. Also dass ich mir, wenn irgendwas nachher als Widerspruch da war, letztens hatte ich die Sache mit Kaufhaus und Warenhaus zum Beispiel, dass ich immer verwechselt habe.
Genau. Es gibt einen Unterschied,
Ja, das sind Händler, genau. Das muss ich nochmal sortieren und ich müsste nochmal nachschauen, was genau der Unterschied ist, welcher, weil das hatte ich nämlich falsch gelernt und jetzt muss ich es wieder richtig rumlernen und das habe ich noch nicht getan.
Ja.
Die Nachbereitung steht noch aus. Das eine ist mehr das C&A in der Straßenecke, wo es Klamotten und Schulbedarf und Hauskram gibt.
Ja.
Und es ist das Kaufhaus, glaube ich. Und es ist ein Stockwerk oder zwei Stockwerke hoch. Okay. Und das Warenhaus hat wirklich alles. Und kann man sich da vielleicht mit dem Warenlager als Hintergrund merken. Es hat mehrere Stockwerke.
Ist so KDW dann.
Hat alle Abteilungen, genau. Und ich hoffe, dass ich mir das jetzt richtig rumgemerkt habe. Wenn nicht, dann musst du das nochmal auf dem Blog dann nachher.
Genau, das ist auch nachbereiten.
Auch nachbereiten, genau. Ja, also ich bin da schon ziemlich intensiv in der Vor- und Nachbereitung.
Ja.
Und das ist das Problem, dass wir letztendlich den Kunden das vielleicht nicht genug vermitteln. Also ich fasse mir da an die eigene Nase und ich glaube, meine Berechnung muss ich demnächst anders schreiben, weil unsere Vorbereitung ist ja inbegriffen und wahrscheinlich muss man dann einfach reinschreiben, so und so viele Tage honoriert, zack, ja. Summe und dann so und so viele Tage wird nicht extra faktoriert. Ich glaube, diese Vorbereitungstage müssen in den Kostenvoranschlägen auftauchen.
Das ist gar keine schlechte Idee.
Ja. Nee, weil sonst, die kapieren es ja nicht.
Ja. Ja gut, ich meine, es ist auch nicht unbedingt ihre Aufgabe, das zu wissen, aber vielleicht schon. Ja. Also zumindest sollten sie es auf dem Schirm haben, ne, dass man...
Ich hatte mir letztens ein Ministerium abgesagt, weil ich zu teuer wäre. Ich habe einen normalen auswärtiges Amt-Tagessatz für eine Stunde Dolmetschen in einem Presseinterview. Verlangt, was der normale Satz ist.
Ja, wo ja potenziell auch alles kommen kann.
Wo erstens alles kommen kann und zweitens ich den Tag auch anderweitig nicht verkaufen kann und drittens ich natürlich danach auch in Berlin gebunden bin und auch noch unter Strom stehe und nicht sofort was anderes machen kann. So. Und gebucht wurde ich Sonntagabend per telefonischem Zuruf von einer Behörde, für die ich oft arbeite, aber sie hatten es noch nicht unterschrieben, weil das Auswärtige Amt in Frankreich sollte es unterschreiben, also MRÜ. Und dann habe ich das hingeschickt. Normalerweise geht das problemlos. Dann bekam ich also auch alle möglichen Zugänge zu Dossiers und bekam Hintergrundinformationen zugeschickt und Stichworte und Ähnliches. Also habe mit dem sprechenden Mitarbeiter am Telefon 20 Minuten lang die ganzen Sachen angeguckt und ich habe noch nach angrenzenden Gebieten gefragt und so weiter und war also komplett im Stoff und hatte Sonntagabend gecancelt. Montagabend wurde nach Leipzig gecancelt zu einer Musik-Generalprobe von Freunden. Also mein Privatleben hatte das auch seine Auswirkungen. Habe den Sonntagabend gelernt, den ganzen Montag gelernt. Montagabend habe ich gerade noch eine Zeitung hier an der Ecke gekauft, um noch die letzte Zeitung zu lesen, die da am Abend eintrifft. Und bin auf dem Hauseweg. Da kommt die Absage nach dem Motto. Das Ministerium hätte nicht eingesehen, wie so eine Stunde Dolmetschen 750 Euro kostet. Und wenn das einem Ministerium passiert, dann ist es schon ein wenig bedenklich. Das heißt, sie hatten doch zu wenig Kontakt mit Freiberufler, beziehungsweise kriegen halt eigentlich sonst alles immer im Austausch. Und ich zähle halt zu den Dolmetschern bei einigen Strukturen der Politik, des Politikgeschäfts, des Politikgewerbes, die mich da auf dem Schirm haben in solchen Fällen als Dolmetscherin, was in der Regel problemlos läuft. Also das war jetzt das erste Mal, dass ich da eigentlich eine bessere Form für den Kostenvorschlag gebraucht hätte. Und ab jetzt mache ich es halt so.
Ja. Aber das kann man dann wahrscheinlich auch noch machen, ne, wenn man den direkten Kontakt hat zum Kunden. Weil wir es ja schon von den Mittelsmännern hatten vorhin.
Wenn die den so weiterreichen zum Unterschreiben, kann ich es da dann reinschreiben. Dann wissen, auf die Art und Weise wissen auch die Endkunden, was Sache ist. Ne? Die anderen Mittelsmänneragenturen, die killen einfach das Gewerbe.
Also, ich kenne das ja vor allem so von Polizei und Gericht, aber es ist, glaube ich, nicht nur beschränkt auf die Bereiche, ne, dass sich die Agenturen so
reindrängen
letzten Endes.
Ich glaube, es gibt einfach, also ich kenne keine gute Agentur. Wenn es eine gute Agentur gibt, die möge sich bitte melden. ich kenne eine Agentur, für die ich ab und zu mal arbeite, wo ich aber auch ahne, dass ein sehr hoher Anteil hängen bleibt. Aber die sind mir irgendwie sympathisch und die haben teilweise Themen wie Logistik. Da habe ich jahrelang einen Kunden gehabt, da fahre ich halt hin und dolmetsche, da bereite ich mich auch nicht groß vor. Also, das habe ich einfach alles drauf.
Sitzt schon.
Ich habe dann einen Kunden gehabt, mit dem ich 3 Jahre gearbeitet habe. Das kann ich im Schlaf. Und wie mit Filmproduktion, das kann ich, also vorwärts, rückwärts und zum Quadrat. Und nachts um 3.
Nachts um 3, ja.
Und also da gucke ich mir natürlich an, wer die Redner sind. Da gucke ich mir an, ob irgendwas Besonderes drin ist. Da schaue ich schon rein vorher, aber dann lerne ich halt keine 1-2 Tage, sondern da gucke ich mir eine halbe Stunde, Stunde an, was Sache ist. Das meine ich mit unvorbereitet. Also ist eigentlich auch nicht unvorbereitet. Aber die anderen, es gibt einfach, es ist wahnsinnig leicht, im Netz eine Agentur zu simulieren. Es ist wahnsinnig leicht, eine tolle Seite aufzumachen. Mhm. Ich bin irgendwie Kaufmann und ich will Internet-Economy machen.
Ja.
Letztens bekam eine Kollegin von mir eine Anfrage von einem Flüchtlingsheimbetreiber, der hat gesagt, ach, er würde gerne noch eine Dolmetschagentur aufmachen, wo es denn da in der EU die Förderungen zu geben würde. So ungefähr. Und dann weiß man nicht, wie das Geschäft läuft und dann verweigert man den Dolmetschern den direkten Draht zum Redner und dann hakt man auch nicht ordentlich intensiv genug nach, wie es sein müsste, dass irgendwelche Papers oder Informationen rechtzeitig an den Dolmetscher gelangen und so weiter und so weiter. Also das ist diese Ebene Mittelsmänner oder eben in Behörden, in Strukturen, wie letztens erlebt, dass die Praktikantin sich halt drum kümmert. Man hat längst zugesagt, nach den Gepflogenheiten des Marktes ist es ein mündlich zustande gekommener Vertrag.
Ja.
Die ist unsicher, die kann einen halben Tag lang nicht erreichen, die vergibt ihn an jemand anderen, ruft einen dann auch nicht an, sondern schreibt einen Dreizeiler. Man hätte sich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit, die Veranstaltung von 6 Wochen, dringend für jemand anderen entscheiden müssen. Also die Unerfahrenheit mancher Leute oder auch das viel zu groß gewachsene Ego mancher Leute, die halt dann mit jemandem mit einer gestandenen deutschen Persönlichkeit halt irgendwie nicht richtig umgehen können oder das Gefühl haben, ich stellte sie in den Schatten oder keine Ahnung. Und das ist halt nervig, weil es landen dann halt überall Leute, die jetzt vielleicht nicht so das Standing haben. Das improvisierst du halt nicht.
Ja.
Also dieses Preisdumping von Leuten, die Erfahrung nicht haben, aber auch von Leuten, die Erfahrung vielleicht haben, aber auch Rentner sind. Wir haben in Berlin einen Fall einer Rentnerin,
die
uns 50 oder vielleicht 70% Honorarforderung, die sie stellt, das Leben schwer macht.
Ja.
Zweischneidig dagegen zu wettern, weil angesichts dieser Situation werden wir, die wir heute in der Mitte des Lebens stehen und eigentlich für die jetzt gerade gleichzeitig für die nächste Generation finanziell sorgen. Wir zahlen unsere Steuern, wir zahlen unsere Rentenabgaben für diese älteren Herrschaften mit. Wir müssen eigentlich auch noch für uns was ansparen. Das Geld fehlt derzeit bei ganz vielen Kolleginnen. Das reicht dann halt nicht mehr aufgrund dieser katastrophalen Marktsituation. Das heißt, wir müssen dann auch bis ins hohe Alter arbeiten.
Ja.
Also das heißt, so richtig
verstetigt sich das ganze
Problem. So richtig kritisieren kann ich das nicht, aber man kann natürlich kritisieren, dass jemand einen Tag für 450 Euro dolmetschen geht oder einen Abend für 300.
Ja.
Und die Preise sprechen sich dann letztendlich doch irgendwo rum.
Ja, ja, klar. Ich meine, es ist ein recht überschaubarer Markt letzten Endes.
Da muss ich dann
manchmal ist das gut, manchmal ist es nicht so gut.
In der Regel verplappert sich dann irgendeine Assistentin, die sagt, aber der Preis ist doch...
Aber Kollege X hat das doch für
so
viel gemacht.
Genau.
Ja, wenn man dann einmal auf dem Niveau angekommen ist, ist es natürlich schwierig da oder unmöglich, fast da was zu korrigieren.
Und das bei höchst renommierten und höchst offiziellen Institutionen.
Ja.
Also das ist macht die Sache.
Das ist das Ärgerliche daran eigentlich, wo es nicht sein müsste. Oder?
Also wo wir teilweise auch, um es möglich zu machen, am Jahresende, wenn die ankommen und bitte, bitte und im Dezember. Und wir haben nur so und so. Und dann lässt man sich schon mal vielleicht eine Runde. Wir hatten es nicht kalkuliert. Dann gehst du da hin und denkst, okay, jetzt hast du vielleicht ein Steinchen im Brett. Muss ja noch kein Stein sein.
Ja.
Ein Kieselsteinchen.
Ein kleines Kieselsteinchen.
Und wenn dann nichts hinterherkommt, dann fühle ich mich auch wirklich abgezockt.
Ja, ausgenutzt.
Ausgenutzt, wirklich. Kannst du ja nicht machen.
Ja, stimmt.
Also ich liebe diesen Beruf, möchte ihn gerne fortsetzen, möchte ihn gerne weitermachen. Verzweifle immer an diesem Flaschenhals, an diesen Mittelsleuten. Egal ob Pseudo-Agenturen oder irgendwelche Sachbearbeiter oder Praktikanten in irgendwelchen Institutionen und Strukturen. Ja, ich möchte ungern darauf verzichten, wobei ich natürlich jetzt schon wieder nach dem nächsten Spielbein Ausschau halte und überlege, wo es hingeht, die nächsten 20 Berufsjahre, die ich da noch vor mir habe.
Und zeichnet sich da schon was ab? Oder was dich interessieren
würde? Ich schreibe gerade an meinem zweiten Buch, das dritte habe ich im Kopf. Mhm. Also doch, von Büchern kann man ja nicht richtig leben, aber
nee, das stimmt.
Immerhin ist es
nicht was... finanziell zumindest, ja.
Genau, also der Nourriture spirituelle.
Mhm. Also ist das Belletristik oder Sachbuch?
Das erste war ein Kinderbuch, ein Französisch-Lernkrimi für Schüler, die Französisch als erste Fremdsprache haben. Das zweite ist ein Kinderbuch für Kinder von 4 bis 104 Jahre. Das ist ein gemaltes Buch. Da bin ich jetzt gerade dabei, mit einem Zeichenstift oder mit den Aquarellfarben meine Mitte der Geschichte, meinen Schlussstein, der das Ganze dann auch hält, ja, wie so eine gotische Puppe, zu finden. Da fehlt noch was. Und das dritte ist auch eine Belletristik auch für Kinder. Und es geht immer natürlich um Geschichte und um Stadt.
Ja.
Also ich erzähle in der Regel für meinen Ziehsohn, der ist jetzt 12 und
der ja auch in deinem Blog gelegentlich mal auftaucht.
Der weltbeste Patensohn, der in meinem Blog regelmäßig auftaucht. Und der Knabe, also wenn man halt so ein Kind begleitet und mitkriegt, wie halt ein Kind anfängt, sich die Welt zu erobern und auch mit Geschichte und Verständnis langsam entwickelt. Mhm. Also die Stolpersteine, die in Berlin stehen, irgendwann lagen da mal Blumen. So als 3-4-Jähriger hat er die weggenommen und irgendwie weggeschmissen. Dann hat man andere hingelegt und versucht, ihm zu erklären, was ist, ohne dass es zu schlimm ist für ihn.
Ja.
Mit der Zeit hat er es dann angefangen, selbst zu lesen und irgendwann hat er Fragen gestellt. Und
also das ist eine super Initiative, die Stolpersteine.
Ja. Ranführen die Kinder an Geschichte, und das kann man natürlich, indem man Geschichten erzählt aus dem Alltag. Und die Stolpersteine sind da, wir haben da echt voll und ganz rein. Also das Kind hat das relativ klar mitbekommen. Also es war immer ein Teil irgendwie seines Lebens und ja.
Da haben Sie Ihre Aufgabe ja schon zu einem gewissen Grad erfüllt.
Er legt jetzt auch von sich aus
Bühnen
hin. Ja, er legt auch von sich aus jetzt Bühnen hin.
Sind die Bücher verlegt? Oder sind
das erste Buch ist bei Langenscheid erschienen.
Okay.
Das zweite, die haben leider ihre Reihe eingestellt, weil die Verleger, weil die Buchhändler und die Französischlehrer nicht wussten, wo sie es hinstellen sollten.
Hm.
Wobei es eigentlich...
Passt da nicht so in die Kategorien, oder?
Es passte auch nicht in das Empfinden, in die Wahrnehmung dessen, was Französischlehrer für ein richtiges Buch erachten. Inzwischen weiß man, dass die beste Lernsituation schon die des Vergleichs ist und schon die des Wiederholens in einer anderen Sprache.
Mhm.
Also man also inhärent eine Sprache an sich lernt, aber dann das wirklich begreift und analysiert, indem man dann auch mal wieder zurückgeht auf die Muttersprache. Und die Muttersprache dadurch auch besser lernt.
Ja.
Und das ist das zweisprachige klassische Prinzip eines zweisprachigen Alltags, was das Buch oder was diese Buchreihe letztendlich spiegelt. Weil das ist halb, also die Regieanweisungen und die Gespräche mit allen Deutschen sind auf Deutsch.
Mhm.
Und die Gespräche zwischen den französischsprachigen Kindern, von denen eins noch Französisch lernt und eins Französisch-Muttersprachler ist, sind auf Französisch. Also es ist so gemischt. Und der Inhalt kommt halt teilweise wieder. Und es gibt Fußnoten wie bei Langenscheid, die Vokabeln erklären. Aber in der Redundanz, in der Wiederholung kann man die Sachen festlegen auf die Art und Weise.
Aber kann man die Bücher noch beziehen?
Man kriegt es noch,
ja. Dann müssen wir die mal verlinken. Würde mich nämlich für meine Kinder auch interessieren.
Also das war eine Reihe, oder es gibt sie auch sehr häufig jetzt auf Englisch von anderen Verlegern, eben so Krimis zweisprachig.
Ja, ne? Ist ja auch eine super Idee.
Und das zweite ist halt einfach aus dem Alltag erwachsen. Da geht es um Kommunikation und auch um Sprache und um Wahrnehmung der Welt. Und also ich schreibe dann schon in der Regel für das Zielpublikum, was jedes Jahr ein Jahr älter wird. Aber versuche auch schon ein bisschen weiterzugehen. Und das erste Buch hatte ich nicht für ihn geschrieben. Das war wirklich eine klare... Es war eine Bestellung.
Auftragswerk, ja.
Die brauchten ganz kurzfristig ein Buch. Und dann habe ich das, als hätte ich ein Drehbuch übersetzt. Ach so, ja, ich. Fußnote, ich übersetze auch weiterhin Drehbücher.
Ja.
Fußnote zu Ende. Genau.
Gut. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich für das Gespräch und für die Zeit. Und hoffe, dass es für die Zuhörer genauso interessant war wie für mich. Caroline und ich haben auch über andere Themen als das Dolmetschen gesprochen. So zum Beispiel über die aktuelle Flüchtlingssituation. Wer Interesse hat, bleibt jetzt einfach dran.
Oder halt, ich meine, das ist die Stadt Berlin, ne, mit ihrem vorhin schon beschriebenen Chaos. Die Stadt Berlin schafft es nicht, Leute innerhalb von 6 Monaten überhaupt sich anmelden zu lassen, Flüchtlinge. Da stehen Leute seit sechs Wochen rum und wollen eine Anmeldung haben als Flüchtling und Registrierung und damit einen rechtlichen Status und die Möglichkeit, Unterkunft zu finden und sich zu versichern und vielleicht eine Wohnung eines Tages zu suchen und so weiter, einen Deutschkurs zu machen. Die stehen dann mit Mann und Maus, mit Kindern und den alten Gebrechlichen im Matsch, im Regen, im Wind, im Wetter rum, in der Nacht und so weiter. Also es ist ein echtes humanitäres Drama. Die humanitäre Katastrophe haben wir längst in Berlin. Aber genau, diese Behörde schafft es dann eben auch nicht, mit Leuten umzugehen, die beispielsweise da kurz vorm Ausrasten sind. Und ich habe jetzt den Sommer über zugebracht.
Ja, da gab es ja einiges an Konflikten.
Krisenintervention. Es gibt etliches an Konflikten. Mhm. Es gibt einige Psychologen, die sich jetzt auch aktiviert haben, die aktiv geworden sind. Es gibt Ärzte, die dort aktiv sind. Das ist alles Ehrenamt. Und im Sommer habe ich also drei Frauen, anfänglich waren es vier, am Ende waren es nur drei. Eine wurde dann in eine andere Stadt deportiert, wie sie sogar gesagt haben, vom Finanzwegen. Sie hatten da einen Transport, sie wurde nach Köln deportiert, wo ich denke, sorry, aber diese Vokabeln gehen nicht mehr. Ihr habt in der Schule gepennt, sechs Sätzen. Das sind Sachen, wenn da eine Krisenintervention angeboten wird, dann auch nur von Leuten, die quasi, wie jetzt meine Anführungszeichen, Therapeutin zwischen Abschluss des Studiums und Promotionsstudium sind oder ersten Job. Da kommen Leute aus der ganzen Republik und arbeiten sechs Wochen, acht Wochen oder mal doch nur drei oder zwei in den Ferien und helfen. Da kommen Leute von Ärzte ohne Grenzen und helfen, als wären wir ein Entwicklungsland, als wären Dritte Weltland. Und da habe ich dann eben jetzt auch im letzten Sommer für drei bzw. vier französischsprachige Frauen, die aus Syrien geflohen sind, in der Krisenintervention gedolmetscht. Und wenn man das hochrechnet, was da der Staat alles nicht ausgibt, weil alles ureigenste Staatsausgaben sind, die gesundheitliche Versorgung, die Versorgung mit Lebensmitteln, die Versorgung mit Kleidung. Ich meine, die Berliner helfen irrsinnig gut und das organisiert sich gerade und strukturiert sich gerade eine Zivilgesellschaft, von der man hoffentlich auch auf dem richtigen politischen Plateau dann noch lange hören wird. Ich hoffe, dass sich da etliche politisieren und anfangen, richtig in Politik einzusteigen.
Ja.
Aber es ist beschämend. Es ist wirklich beschämend. Wofür dann kein Geld da ist. Und ich könnte derzeit jeden Tag drei Tage arbeiten. Also ich habe Anfragen für drei Tage. Mhm. Workload a day. Gratis. Und das haut irgendwie auch nicht hin. Also das, so kann man keine Gesellschaft aufbauen.
Ja, wir hatten das in Brüssel hatten wir das ja auch, also da war auch in dem Park vor der Ausländerbehörde, hatte sich dann auch eigentlich so ein Lager herausgebildet, was dann auch durch die Bevölkerung strukturiert, organisiert wurde und so, auch über soziale Medien. Das ist schon interessant zu beobachten, aber klar, man stellt sich dann schon die Frage, warum eigentlich so reiche Länder wie Deutschland und Belgien das irgendwie nicht selber gebacken kriegen.
Wenn das mal ein paar Tage so geht, in der größten Not.
Ja, klar, das ist genau eine Anlaufzeit auch so, aber...
Genau, eine Anlaufzeit. Ja. Aber das geht jetzt in Berlin geht es jetzt ja drei Monate.
Ja.
Und das ist einfach, dass drei Monate sind, 10 Wochen zu viel.
Ja.
Also ich gebe denen 2 Wochen, um in die Puschen zu kommen, maximal.
Es gibt auch keine Anzeichen, dass sich das irgendwie ändert, oder?
Jein, es gibt dann so... McKinsey wurde eingeschaltet.
Ist nicht zu fassen. McKinsey soll dann beraten.
Und McKinsey wurde eingeschaltet.
Die machen das natürlich nicht pro bono.
Angeblich sei es pro bono. McKinsey wurde eingeschaltet. Mhm. McKinsey ging durch die Räume und fand plötzlich einen eingemotteten Hörsaal, von dem möglicherweise im Amt dann noch jemand gehört hatte.
Mhm.
Und der wurde dann gereinigt und ist jetzt also teilweise auch Wartesaal, wird wirklich auch als solcher genutzt.
Mhm.